Ja, ihr Lieben, es ist schön, wieder hier zu sein heute Morgen bei euch. Ich war letzten Sonntag schon einmal hier, bei richtig schönem Wetter, heute bei richtigem Clausthaler Wetter. Der Gästebonus scheint schon ausgeschöpft zu sein. Frank, du hast erzählt, für die Studenten ist auch Anfang Oktober immer schönes Wetter und dann ist Feierabend. Ich hatte vorhin in der Lobpreiszeit ein ganz starken Impuls über eurem schönen Bild, was ihr hier hängen habt. Dieses Kreuz. Ich weiß nicht, ob es einer aus euren Reihen sogar... Oh, vielen Dank, Erd. Das ist ja nett. Ob es einer aus euren Reihen gemalt hat sogar. Mir war ganz wichtig, ganz stark präsent, dass der Heilsplan Gottes keine Konstruktion ist. Und das dürfen wir heute Morgen uns ganz neu wieder auf der Zunge zergehen, glaube ich, zergehen lassen. Da ist zwar eine Strategie dahinter, eine gefallene Schöpfung wieder rauszuholen, in das Leben zurückzuholen, zum Vater zurückzuholen. Dafür gibt es das Kreuz. Aber wenn man das nur ganz leise antickt, dieses Kreuz, kommt das Herzblut daraus. Ich hatte das Gefühl, man muss es nur ganz leise anticken. Und jeder, der das noch nicht kennt, muss das auch nur ganz leise anticken. Und sofort sprudelt nahezu Herzblut, das Herzblut Jesu, für jeden Einzelnen. Das ist die Motivation hinter dieser Strategie. Und ich glaube, das darf sich jeder, der auch schon länger mit dem Herrn unterwegs ist, nochmal ganz neu auf der Zunge zergehen lassen. Es ist die eigentliche Motivation, dieses Herz, was so pulsiert in seiner Brust, für dich, für mich. Und nicht, obwohl ich so bin, wie ich bin, sondern weil ich so bin, wie ich bin. Und weil du so bist, wie du bist. Ich finde, es passt auch sehr schön dazu, heute Morgen dieser Bericht von dem kleinen Jungen, der von der Wippe verschont blieb, von dem Kinnhaken aus der Wippenplattform. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir so Geschichten hören, solche Geschichten, Bewahrungsgeschichten oder Geschichten von Brettern, die auf einmal passen. Du läufst vielleicht seit vielen Jahren mit einer ganz heftigen Not durch dein Leben. Und dann denkst du, Gott, dann sorgst du dafür, dass beim Bauen ein Brett passt. Und meiner Not begegnest du scheinbar nicht. Wir haben selber als Familie seit einigen Jahren eine große Herausforderung, die sich nicht so richtig lösen will. Und wir erleben auch diese kleinen Dinge, so wie wenn mal ein Brett passt oder wenn man einen Schlüssel wiederfindet oder wenn eben doch das Wetter schön ist, wo es nicht so gut wäre, wenn nicht die Sonne scheinen würde. Und wisst ihr, ich habe längst verstanden, dass es einfach nur bedeutet, dass Gott mir sagt, du, ich bin da. Ich bin da. Und wenn du jetzt den Schlüssel wiederfindest, ist es ein Zeichen dafür, ich bin da. Ich habe sogar das im Griff. Ich sorge sogar dafür, dass das Brett passt. Wie viel mehr für die großen Dinge, wie viel mehr für das, was du im Augenblick nicht lösen kannst. Ja, ich habe euch heute Morgen zu Beginn mal, sei so lieb, blende die erste Folie mal ein Bild mitgebracht. Ja, ein Bild. Lasst es einfach mal ganz kleinen Moment so auf dich wirken. Es hat eine Person bei uns in der Gemeinde gemalt, die darin begabt ist, ihre Eindrücke von Gott in Bildern, in buchstäblichen Bildern auszudrücken. Denke mal so, die erste Assoziation, sagt doch ruhig mal so ein paar Gedanken von Assoziationen, die ihr gerade so habt, wenn ihr das seht. So ein, zwei Worte dazu. Einfach mal so reingesprochen. Genau, Samen, die aufgehen. Ja. Ja. Schon interpretiert, genau. Wir sind immer so drauf, dass wir schon gleich, okay. Ich sehe einen Löwen. Wow. Wahnsinn, genau. Wachendes Auge. Löwe tickt bei guten Christen der Löwe von Juda. Ja, genau, alles richtig. König, genau. Ja, das ist unsere, das, was wir an Gedanken gleich danach haben, genau. Wachendes Auge. Ich lasse es einfach einen kleinen Moment stehen, dieses Bild, und jeder für sich darf mal so kurz checken, in seinem Leben oder sein Leben, was ist eigentlich in deinem Leben passiert in dem Zeitraum, nachdem Christus sich dir offenbart hat? Wir hatten es letzten Sonntag davon, dass Jesus seine Gemeinde baut mit Menschen, die eine echte Herzensberührung mit ihm erlebt haben. Die sagen, ja, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und dir will ich mein Leben anvertrauen. Mit solchen Menschen baut er seine Gemeinde. Was ist in deinem Leben passiert, wenn wir jetzt von diesen Samen haben? Vielleicht erkennst du dich wieder in dem ein oder anderen Stadium. Manch ein Same liegt noch ganz tief in der Erde, da ist scheinbar noch gar nichts passiert. Manch einer ist schon richtig deutlich sichtbar ausgekeimt, trägt sogar schon Blüten. Manch einer ist so gerade dabei auszukeimen, so gerade ein bisschen über die Erde hinaus. Dieser Zeitpunkt, in dem du dich hast ergreifen lassen von Christus, wo ein völlig neues Leben begann. Die Bibel spricht ja auch davon, dass das Samenkorn, das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Als Samenkorn gibt es seine Existenz auf. Du hast deine Existenz ohne Christus aufgegeben, bist als Samenkorn sozusagen in guten Boden gefallen und ein neues Leben kann sich entfalten mit komplett ausgetauschter Genetik. Und das ist ja schon eine spannende Geschichte, sich zu überlegen, bei so einem winzigen, unscheinbaren Samenkorn, dass man weiß, in diesem Korn ist die komplette Ausstattung für eine Pflanze, die daraus werden soll. Die komplette Genetik ist in diesem Korn drin. So darfst du das für dein Leben auch betrachten. Dieses ganz neue Leben, was begann, in unterschiedlichen Stadien schon entwickelt ist und schon jetzt und hier, nicht erst in der Ewigkeit, schon jetzt und hier in einer völlig neuen Dimension von Leben. Vielleicht kann man auch daran denken, dass es um den Platz im Leben geht, je nachdem, an welcher Stelle dieses Samenkorn in die Erde fällt. Je nachdem, was aus ihm wird, geht es vielleicht auch um Berufung. Ich denke mal, jeder von uns hat ein ganz tiefes inneres Bedürfnis, dass er seinen Platz im Leben finden möchte, dass er sich entfalten möchte in dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist ein ganz wunderbarer Prozess, der auch nicht immer so glatt geht. Ich habe euch heute Morgen, lassen wir das Bild ruhig nochmal stehen, ich habe euch heute Morgen eine Bibelaussage mitgebracht, die so wunderbar in die Zeit um Ostern rumpasst. Ich gehe davon aus, dass jedem von euch die letzten Kapitel des Johannesevangeliums geläufig sind, die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Mich faszinieren diese Texte deshalb so, weil ich das immer so als Vermächtnis empfinde von Jesus. So, er hat die Jünger nochmal um sich versammelt, die ihm ganz nah waren, die ganz viel von ihm wussten und ihn eigentlich kannten. Und er hat ihnen gesagt, ich gehe jetzt zum Vater, was sie nicht verstehen konnten, hätten wir übrigens auch nicht verstanden. In der Perspektive, aus dem Rückblick verstehen wir das, aber in der Perspektive nicht. Und er hat sie nochmal an alles erinnert, was er ihnen noch so ins Herz schreiben wollte, wenn er denn nicht mehr da ist. Also Kapitel 13, 14 und 15, da sind so Aussagen drin, dass er ihnen das Gebot der Liebe gibt. So wie ich euch liebe, so wünsche ich mir, dass ihr euch untereinander liebt. Er sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht bei allem, was noch auf euch zukommt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er sagt, ich gehe zum Vater, um euch Wohnungen zu bauen, für jeden Einzelnen von uns Wohnungen zu bauen. Er sagt, dass er der Weg ist zum Vater, dass niemand zum Vater kommt als allein durch ihn. Er sagt auch, dass wer an ihn glaubt, derjenige noch größere Dinge, noch größere Wunder und Werke tun wird, als er sie je getan hat. Da kommen wir später nochmal drauf, wo du dich wahrscheinlich fragst, was kann es denn Größeres geben, als jemanden von den Toten aufzuwecken? Ich gehe mal davon aus, dass es noch niemandem von euch hier in diesen Reihen so gegangen ist, oder? Hat jemand schon mal einen Menschen von den Toten auferwecken dürfen? Nein? Genau. Also spannende Aussage. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Dann sagt er ihnen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist auch ein Wort, was wir ganz groß über unsere Existenz schreiben dürfen. Ich lebe und ihr sollt leben. Er sagt ihnen, dass er den Tröster schickt, den Heiligen Geist. Wenn er jetzt geht, kommt jemand, der seine Gegenwart repräsentiert. Er sagt, der Vater und ich werden in diesem Heiligen Geist Wohnung nehmen in eurem Herzen. Er spricht davon, dass seine Jünger in seinem Frieden bleiben dürfen, auch wenn sie jede Menge Turbulenzen um sich herum haben in der Welt. Und dann kommt das Kapitel 15, diese Aussage in dem Bild von dem Weinstock und den Reben, wo Jesus seinen Jüngern sagt: Ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Und aus diesem Abschnitt möchte ich heute einen Vers in den Mittelpunkt stellen. Bitte mal die nächste Folie. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Johannes 15, 16. Ein paar Verse vorher sagt er, ich habe das mal so ein bisschen umgeswitcht, ich hatte die Freiheit, diese Aussagen hintereinander zu stellen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man das Gefühl, man rennt verzweifelt hinter Jesus her in seinem Leben. Denkt, Herr, wo bist du denn? Ich brauche dich jetzt. Ich will doch tun, was du tust. Ich will denken, was du denkst. Und ich finde es unglaublich erleichternd und ermutigend zu verstehen, wenn ihr dieses Löwenbild so ein bisschen im Hinterkopf habt, zu verstehen, nicht ich bin vor die Wahl gestellt worden, nach ihm zu suchen und ihn irgendwo zu finden. Und auch du nicht. Er hatte dich längst gefunden und hat dich längst ausgesucht. Und du durftest reagieren auf ihn. Ich habe euch erwählt. Ist für manche eine schwierige Aussage. Ich weiß nicht, auch in den Kreisen außerhalb von Gemeinde wird es oft hart angegriffen. Wie gibt es da irgendwelche Lieblinge? So, dich nehme ich, dich nicht, dich wieder, dich aber nicht und dich auch nicht. Ganz wichtig zu verstehen aus diesem Wort Erwählung, das ist ein bisschen schwierig übersetzt für uns ins Deutsche. Das griechische Wort ist eklegomai, kommt von auswählen. Und es drückt aus, dass eine Beziehung entstehen soll. Nicht dieses Auswählen, das nehme ich und das nicht, sondern es soll eine Beziehung entstehen. Und es ist nicht eingeschlossen in diesem Wort, dass was ich mir nicht aussuche, um damit eine Beziehung zu haben, dass ich das verwerfe, dass ich das wegschmeiße oder dass ich das verachte, beiseite tue. Das ist damit nicht ausgedrückt. Erwählen heißt in unserem Fall vorherbestimmt, berufen heißt, Gott wusste schon in seiner Allwissenheit vorher, dass du dich auf ihn einlässt. Er wusste das schon. Er macht das Angebot für jeden Menschen, der über diese Erde geht. Und er weiß leider, und ihr könnt euch vorstellen, was das mit seinem Herzen macht, er weiß, nicht jeder dieser Geschöpfe, die aus seiner Hand gekommen sind, wird sich auf ihn einlassen. Vorherbestimmt erwählt. Er weiß, wer das tut. Und diejenigen sind erwählt, damit er eine Beziehung bauen kann. Die sind erwählt, Kinder zu sein, kam heute Morgen auch schon. Rolf, du hattest im Gebet diesen Eindruck, du hast gedankt, du bist Kind Gottes. Ja, Kinder zu sein, Kindstatus, Kind in Ewigkeit. Nach dem Ebenbild seiner Person erschaffen, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und gleichzeitig, und das ist der zweite wichtige Gedanke heute Morgen, es geht erst um den Status, um diese unglaubliche Liebe, um dieses Herzblut, was er für dich vergossen hat. Und es geht in zweiter Linie darum, dass diese Kinder auch Verantwortung tragen. Ich sag mal dürfen. Ich sag mal nicht sollen, ich sag mal dürfen. Wenn wir kurz zurückgehen, ähnlich wie letzten Sonntag, das Paradies zerbrach tatsächlich eines Tages daran, dass der Mensch, der immer noch im Ebenbild Gottes war, seinem Schöpfer nicht mehr vertraute. So ein ganz klitzekleines, sollte Gott gesagt haben. Und zack war es da, das Misstrauen. Ja, stimmt, sofort, sofort. Das ist so ein Gift, was sofort greift. Kennen wir auch aus unserem realen Leben. Der ganze Plan Gottes, dass vom Garten Eden aus sich sein Einfluss über die ganze Erde ausbreiten sollte, so war das nämlich gedacht. Er hat den Menschen gesagt, füllt die Erde und macht sie euch untertan, war ein ganz schöner Plan. Das Schöpfungswerk sollte beherrscht, im besten Sinne beherrscht werden von den Geschöpfen Gottes, die zu seinem Bild erschaffen wurden, die in vollkommenem Vertrauen zu ihm lebten am Anfang. Der ganze schöne Plan war mit einem Schlag scheinbar dahin. Scheinbar, ausdrücklich. Aber Gott gibt nicht auf. Das ist ein absolut fundamentaler Wesenszug, dass ihm nicht gereut, was er vorhat, dass er nicht zurücknimmt, was er mal gesagt hat, dass er nicht verändert, wozu er mal gestanden hat. Er behält absolut die Oberhand, auch nachdem das Paradies tatsächlich verloren ist in dieser Zeit. Er schickt das Liebste, was er hat, seinen Sohn, lässt ihn Mensch werden. Der, und das ist vielleicht heute ein etwas neuerer Gedanke für dich, dieser Sohn, der Menschen seines Vertrauens sucht und sie gewinnt und instruiert, sozusagen die Operation für den rechtmäßigen König, wenn ihr so wollt. Denn Tatsache ist, dass diese Erde nach wie vor dem Schöpfer Gott gehört, mit allem, was darin ist. Psalm 24,1 sagt ganz eindeutig, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Da tobt sich nur was aus, was auch wieder rechtmäßig an den Drücker gekommen ist, nämlich dadurch, dass der Mensch gesagt hat, ja gut, so ganz kann das ja wohl doch nicht stimmen, was Gott mir hier gesagt hat. Komm, die Schlange, die durfte mal. Und bis heute darf sie, die Schlange. Dieser Trennungsschaden, der vom Menschen verursacht ist, dieser Vertrauensbruch, den es durch den Menschen gegeben hat, das wissen wir alle, wird gut gemacht durch den Sohn Gottes, der Mensch wurde, der diese Kluft wieder überbrückt, der es Menschen wieder möglich macht, zum Vater zurückzukommen. Er sucht bis auf den heutigen Tag Menschen des Vertrauens. Die Schöpfungsgeschichte, die Paradiesgeschichte zerbrach durch Misstrauen und er sucht Menschen des Vertrauens. Er begleitet, noch immer inspiriert durch den Heiligen Geist, stattet uns aus mit dem Heiligen Geist, Vertrauen zu haben zu Gott, ihm die Herrschaft wieder über unser Leben zu geben, um diesen ursprünglichen Plan, nämlich das Paradies, den Einfluss Gottes von einer Stelle durch sein Geschöpf über die ganze Erde zu verbreiten, um den bis zum Ende zu verfolgen. Und wenn ihr die Bibel ganz zu Ende lest, könnt ihr in der Offenbarung lesen, dass eines Tages es eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird und genau dieser Zustand wiederhergestellt sein wird. Und da gibt es nur ein Ja und Amen drüber. Das ist unerschütterlich so. Bis dahin ist es gut, wenn sich möglichst viele Menschen des Vertrauens sammeln, um den Flurschaden zu begrenzen, der sich bis dahin austobt. Und du bist dabei. Du bist ein Mensch des Vertrauens. Christus hat in dein Herz sprechen können, du hast ihn ergriffen, hast gesagt, ja, ja, ich vertraue dir mein Leben an. Ich habe euch erwählt. Ich wusste, dass du dich auf mich einlässt. Je mehr Menschen des Vertrauens es gibt, umso größer ist der Sieg für den König der gesamten Schöpfung. Umso größer ist sein Sieg. Umso größer ist die Freude seines Herzens. Und umso verschwindender der Schmerz über den Zerbruch, über den Verrat. Wir konstruieren das auch gern mal. Das Paradies ging verloren, die Schöpfung ist gefallen. Gott hat den Plan in Christus, stellt er diesen Sündenfall, den macht er, den beseitigt er, diesen Sündenfall. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da auch das Herz Gottes drin ist. Und ich mag mir nicht vorstellen, wie es seinem Herzen zumute ist, dieser Punkt, wo die Eva sagt, naja, vielleicht stimmt das ja doch nicht, was er uns gesagt hat, wo wo sie sich auf die Schlange einlässt. Je mehr Menschen des Vertrauens es gibt, umso verschwindender ist der Schmerz in Gottes Herzen über den Zerbruch und den Verrat. Erwählung bedeutet Zuspruch. Du bist Kind Gottes, du bist gerecht gemacht. Das heißt, zurechtgerückt vor Gott in den Augen Jesu bist du auf der richtigen Seite. Du bist geheiligt, in einem Stand für Gott ausgesondert. Das heißt nicht, dass wir schon komplett fertig sind und nie was falsch machen. Und das heißt damit nicht. Es gibt einen Stand der Heiligkeit. Das bedeutet eigentlich nur, dass Menschen sich für Gott aussondern lassen, dass sie sich für seine Pläne zu sich, also zu ihm nehmen lassen. Und das wäre ja ganz schön eigentlich, wenn es dabei bliebe. So, das ist ja ganz toll, ich bin Kind Gottes, ich bin gerecht, ich bin geheiligt und jetzt kann ich da schön irgendwo in meinem Häuschen sitzen und freue mich daran, Gott liebt mich. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass diese Erwählung, dieser Zuspruch, all das, was Jesus für mich gemacht hat, dass das auch bedeutet, dass ich Verantwortung tragen darf. Ich möchte es ausdrücklich so ausdrücken. Verantwortung tragen dürfen. Diejenigen, die von euch Kinder haben, wissen, dass je größer die Kinder sind, sie umso lieber ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist ein ganz übles Teil für Kinder, denen man nicht gewährt, eigene Dinge zu verantworten für ihr Leben. Also eigentlich ist es so, dass sie sich geehrt fühlen, wenn man ihnen was anvertraut und wenn man ihnen Verantwortung übergibt über bestimmte Dinge. Ich glaube, so können wir uns das auch vorstellen, dass wir geehrt sind eigentlich dadurch, dass Menschen des Vertrauens tatsächlich geehrt sind dadurch, Verantwortung tragen zu dürfen. Du kannst die beiden nächsten Folien einmal kurz, ich habe euch erwählt, genau, hatten wir die nächste, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Genau, bis dahin. Verantwortung tragen. Jesus benutzt hier in diesem 15. Kapitel dieses Bild von dem Weinstock. Ist euch sehr geläufig. Uns hier oben im Norden eigentlich nicht so. Ja, wer aus dem Süden kommt, dem ist es auch total vertraut und auch total geläufig. Es ist immer wichtig für uns zu verstehen, wenn wir die Bibel lesen, in welchen Metaphern Jesus redet und wie viel weniger er erklären musste, als wir uns manchmal erklären müssen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn er mit den Menschen, die in Israel lebten und auch mit seinen Jüngern redete, dann hat er Vergleiche direkt aus dem Leben benutzt, wo er nicht eine halbe Stunde reden musste, um denen zu erklären, was ich denn jetzt damit sagen will. Deswegen ist das Bild von Brot, von Wein, von Öl, ist was völlig Normales. Das war nämlich Hauptnahrungsmittel. Und das war, bedurfte keiner Erklärung, was es bedeutet in biblischen Zeiten. Brot, also der Weizen, der Wein, der Weinstock, das Öl, die Olive, diese Früchte waren allgegenwärtig sofort nachvollziehbar. Der Vergleich war sofort nachvollziehbar. Frucht ist vor allem auch in Israel, natürlich können wir uns auch vorstellen, ganz extrem kostbar, wenn es um Fruchtbringen geht. Ganz extrem kostbar. Das ist übrigens für jeden, der ein bisschen Landwirtschaft oder Gartenbau betreibt, ist es das höchste Ziel. Also wenn die Tomaten am Strauch dann doch auch rot werden und groß genug, sodass man sie ernten kann, oder Erdbeeren jetzt um diese Zeit, die dann nicht nur grün bleiben oder völlig verregnet sind, sondern richtig dick und rot werden, das ist das höchste Ziel. Ja, man kann das irgendwie innerlich gut nachvollziehen. Interessant ist, dass Jesus vor allem Metaphern für lebensnotwendige Früchte gebraucht. Nicht so die Schmuckgegenstände wie Tomaten und Erdbeeren. Wenn wir die nicht haben, ist nicht so schön, aber nicht lebensnotwendig. Er benutzt Früchte, die absolut lebensnotwendig sind. Im Bild vom Wein, das war ein wichtiges Grundnahrungsmittel tatsächlich in heißen Gegenden. Der vergorene Traubensaft war einfach was ganz Normales, konnte man halten. Das Öl, das Brot. Kleiner Exkurs zu dem Begriff Frucht. Wenn wir jetzt diesen fundamentalen Auftrag kriegen, wir sollen hingehen und Frucht bringen. Ein paar Gedanken zu dem Wort Frucht. Ich fand es ganz toll ausgedrückt in dem Bibellexikon von dem Fritz Rienecker. Steht zum Ausdruck Frucht, dass es die höchste Entwicklungsstufe aller organischer Lebewesen ist, die allein die Fähigkeit hat, neues Leben der gleichen Art zu erzeugen. Eine Frucht hat alles in sich, was eine neue Pflanze hervorbringen kann, aus der wiederum diese Frucht entsteht. Also dieses Stichwort Nachhaltigkeit, ja. Da sind wir immer nachhaltig. Gott ist sowas von nachhaltig. Frucht, die höchste Entwicklungsstufe. Aus der Frucht geht das Leben weiter in der gleichen Art. Und wenn wir uns jetzt überlegen, jeder einzelne von uns, so ein Samenkorn, was in die Erde fällt, was geliebt, umsorgt, bewacht, jetzt im besten Sinne, so Gott hat die Augen offen über dir, wird ganz sorgfältig kostbar ist, dann können wir uns vorstellen, stimmt, wenn jetzt aus diesem Korn, was dieses neue Leben in Gott ja in sich hat, wenn das tatsächlich so ist, dass Frucht neues Leben weitergibt, was genau so ist wie das, was da in der Erde ist, dann denkt man, aha, Gott schenkt dieses neue Leben, um aus diesem neuen Leben wieder neues Leben, wieder neues Leben, wieder neues Leben entstehen zu lassen. Frucht, Erzeugung neuen Lebens der gleichen Art, trägt sie in sich. Früchte sind allerdings auch so im übertragenen Sinne Auswirkungen von Gesinnung und Handlung. Also das ist so ganz vordergründig für uns, das kennen wir alle. Oder ihr kennt es auch aus eurem Umfeld, jemand, ja, ein Mensch mit einer bestimmten Gesinnung und einem bestimmten Handlungsspektrum, der löst Dinge aus in seinem Leben. Die können auch mal nicht so gut sein. Die sind auch oft nicht so gut. Frucht ist also auch die Auswirkung von Gesinnung und Handlung. Ich bin erwählt, du, jeder von euch, du und ich, wir sind erwählt als Mitarbeiter des Vertrauens in dieser Angelegenheit für den rechtmäßigen König, diese Erde zurückzugewinnen. Und natürlich ist das Kostbarste auf der Erde für unseren Herrn die Menschheit, die darauf lebt. Alles andere ist tatsächlich, ich möchte jetzt keinem Tierfreund hier zu nahe treten, aber alles andere ist tatsächlich untergeordnet. Meine Gesinnung und mein Handeln, das, was in mir drin ist an Genetik, was in dir drin ist an Genetik, soll sich auswirken. Soll sich auswirken, um neues Leben der gleichen Art zu erzeugen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich soll hingehen, nicht einladen, also auch mal einladen, ist nett. Aber meine Motivation, sozusagen meine Bewegungsrichtung, soll sein, hinzugehen, mitten ins Leben, mitten in das Leben der anderen Menschen. Mit beiden Beinen soll ich im Leben stehen. Dieser Schöpfungsauftrag, den Gott ursprünglich den Menschen gegeben hat, füllt die Erde und macht sie euch untertan, den hat er nie zurückgenommen. Der besteht nach wie vor. Wir dürfen diese Erde, unser Beziehungsumfeld vor allem, das beinhaltet ja dieses Wort Erwählung, hatten wir ja vorhin, dieses Beziehungsumfeld, aber auch diese Erde, dürfen wir gestalten als Kinder Gottes, dürfen und sollen wir gestalten. Gott hat diesen Auftrag nie zurückgenommen, und zwar den Auftrag für die gesamte Menschheit. Wenn wir da mal kurz innehalten, denn es gereut ihm nicht, was er verspricht, sagt die Bibel, dann ist tatsächlich dieser Auftrag immer noch auf der gesamten Menschheit, unabhängig davon, ob die Genetik schon wieder Gott zugewandt ist oder nicht. Und wenn wir das zu Ende denken, hat das tatsächlich verheerende Auswirkungen. Der Mensch als Geschöpf Gottes hat den Auftrag, diese Erde zu füllen und sie zu gestalten. Wie viel mehr darf uns das motivieren, wenn wir dieses Betriebssystem, sage ich mal, ja, in uns haben, dass wir den Willen Gottes erkennen, dass wir sensibel sind für seine Absichten. Dass wir wieder in diese Spur reingehen, um seine Schöpfung zu gestalten, um vor allen Dingen Beziehungen zu gestalten unter den Menschen. Mal die nächste Folie. Und Jesus sagt uns auch ganz genau, dass bei aller Liebe, die er zu uns hat, natürlich im Ergebnis, und das ist auch sein ganzer Lebensausdruck gewesen, der Lebensausdruck Jesu war immer der, den Vater zu verherrlichen. Nicht, weil das irgendwo im Programm stand, nicht, weil es irgendwo ein Strategieplan war, sondern weil sein ganzes Herz darauf ausgerichtet war, dass der Vater, sein Vater, alle Ehre bekommt. Und so sagt er das auch seinen Jüngern, so sagt er das auch den Menschen des Vertrauens, die sich auf ihn eingelassen haben. Er sagt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und das ist für uns etliche Mal gehört, aber immer wieder neu so wichtig. Wie geht denn das? Kann ich jetzt frei rumlaufen hier und mal mit meiner ausgetauschten Genetik zu Gott hin, ich vertraue ja Gott, meine Beziehungen und mein Umfeld gestalten? Nein, natürlich nicht. Deswegen seid ihr ja auch zum Beispiel hier in Gemeinde. Deswegen seid ihr hier zusammen, eine Gemeinde, die Gott gestalten möchte, wo ihr aufeinander Acht habt, wo ihr schon Beziehungen leben könnt in der Qualität, wie Gott sich das vorstellt. Ihr habt schon die Chance, Beziehungen so zu gestalten, wie er sich das vorstellt. Und es darf sich gemeinsam ausbreiten. Jesus sagt ganz klar, wir hatten das vorhin auch in einem der Gebete, ohne ihn können wir nichts tun. Und da ist auch dieses Bild von dem Weinstock so besonders. Meine Gesinnung und mein Handeln kann nur dann und nur dann wirklich Auswirkungen haben und zum Leben führen. Das ist ja der Sinn dahinter, zum Leben führen, wenn ich an den Spender dieses Lebens angeschlossen bin, wie die Rebe am Weinstock. Nur dann. Ich brauche den Weinstock, an dem ich hänge. Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche meinen Lehrmeister. Jeder von euch auch. Ich brauche das ununterbrochen, ein Leben lang. Ständig möchte ich unterwiesen werden, inspiriert werden, geleitet werden. Das ist ganz einfach vorzustellen. Wenn die Rebe abgeschnitten wird, zack, vom Weinstock, liegt sie noch ein bisschen, eine Weile vielleicht grün da. Sie wird aber garantiert nie eine Weintraube tragen. Irgendwann vertrocknet. Bleibt in mir, sagt Jesus in demselben Kapitel, bleibt in mir. Ich darf unterwiesen, mich unterwiesen fühlen, ich darf unterwiesen sein, inspiriert sein, geleitet sein. Durch das Wort Gottes, gegenseitig, in Gemeinde, in einem Beziehungsumfeld, in Kleingruppen, überall da, wo ihr euch trefft. Durch den Heiligen Geist in uns. Es kommt bald Pfingsten, da werden wir uns ganz intensiv nochmal mit dieser Kraft des Heiligen Geistes beschäftigen, den Jesus ganz gezielt versprochen hat. Dieser Geist, der erfüllt, der das Herz durchdringt, der in alle Wahrheit führt, erstmal für mich, aber der mir auch Mut gibt, Dinge zu tun, die ich von alleine gar nicht tun könnte oder möchte. Denn ich habe mich ja entschieden zu wollen, was Gott will. Beziehungsweise ich habe mein Leben seiner Obhut anvertraut. Das heißt, ich bin tatsächlich für Gott ein Mensch des Vertrauens geworden. Ein Mensch des Vertrauens. Machst du nochmal das Löwenbild? Ich darf mich entfalten. Ich darf mich entwickeln lassen. Die Bibel spricht von den vorbereiteten Werken, in die jeder von uns reinwachsen darf. Das heißt, Gott hat einen perfekten Lebensplan über dir, über jeden einzelnen von uns. Psalm 139, alle Tage meines Lebens, deines Lebens waren in ein Buch geschrieben, noch bevor irgendeiner von ihnen Wirklichkeit wurde. Er hat einen perfekten Plan. In mir und in dir ist Leben, was wieder Leben schaffen kann. Ist das nicht ein fantastischer Auftrag, eine fantastische Verantwortung? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es so unglaublich beglückend, wenn man merkt, dass man mit dem, was man spricht und tut, mit seinem Leben, anderen Menschen zum Leben verhilft. Dass sie Freude haben, dass sie glücklich sind einfach, zum Leben verhilft. Da gibt es ja noch einen etwas höheren Anspruch drin in dieser Aussage. Es geht nämlich dahin, dass wir hingehen sollen, um Frucht zu bringen, und Frucht, die bleibt. die tolle Erdbeere oder die tolle Tomate wird entweder aufgegessen oder wenn sie liegen bleibt, dann war es das mit der Tomate und der Erdbeere. Frucht, die bleibt. Wir kennen alle die Aussage im Galaterbrief von der Frucht des Heiligen Geistes. Das sind diese Begriffe wie Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Liebe, Friede. Das, was davon bleibt, sagt die Bibel uns auch eindeutig, ist die Liebe. Am Ende im Korintherbrief könnt ihr lesen, die Liebe ist das, was bleibt. Am Ende und in Ewigkeit. Aber es geht noch um ein bisschen was anderes. Wenn Jesus von der Frucht spricht, die bleibt. Du bist für Gott ein Mensch des Vertrauens. Mal die nächste Folie. Du bist ein Mensch des Vertrauens. Und wenn wir mal so ein bisschen zurückblenden in das Kapitel 14 vom Johannesevangelium, hat Jesus uns ja gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Dann kann das ja nur sich um eine Sache handeln, wenn es etwas Größeres gibt, einen natürlichen Menschen von den Toten aufzuerwecken, dass er sein natürliches Leben noch verlängern kann. Etwas Größeres kann doch nur sein, wenn man einem Menschen dazu verhilft, in Ewigkeit zu leben. Nicht nur in diesen natürlichen Bahnen, sondern in Ewigkeit. Und ich weiß nicht, gehe mal davon aus, dass die meisten von euch schon versucht haben, Menschen zu bekehren. Es wird dir nicht gelingen, einen Menschen zu bekehren. Es sei denn, der Heilige Geist offenbart sich in diesem Menschen, ergreift sein Herz. Und du kannst darauf hinarbeiten, du kannst mit deiner Person selbstverständlich darauf hinarbeiten, aber diesen Bekehrungsakt, den macht Jesus selbst, den macht der Heilige Geist selbst. Das ist das Größte und das Höchste, was einem Menschen passieren kann. Trotzdem bist du genau darin wahrscheinlich der entscheidende oder mit Sicherheit der entscheidende Bestandteil. Kann es denn nicht unser höchstes Ziel sein, auf das Leben von Menschen, jetzt mal denk mal an Leute aus eurem Umfeld, auf das Leben von Menschen so einzuwirken, dass sie Vertrauen gewinnen? Erstmal zu dir und weil du zu Gott gehörst, am Ende zum lebendigen Gott. Du bist eine Brücke dabei, bei dieser Vertrauensbildung sozusagen, du bist eine Brücke dabei, die nicht ausgelassen werden kann. Jesus kam auch, der Sohn Gottes, kam als Mensch auf diese Erde, damit Menschen ihn zum Anfassen unter ihren Versammlungen, in ihrer Mitte hatten. Gott weiß genau, dass das nicht abstrakt irgendwie im Glauben geht. Er weiß genau, dass wir als Menschen auch diese menschliche Brücke brauchen, um Vertrauen zu ihm zu fassen. Ist das nicht ein ganz fantastisches Ziel, wenn wir sagen, ja, wir sind Menschen des Vertrauens, Gott hat uns, also wir haben Gott unser Vertrauen ausgesprochen, aber Gott vertraut dir auch. Und er schickt dich als Vertrauensperson in dein Umfeld, in deine Nachbarschaft, in deinen Freundeskreis, in deinen Kollegenkreis, in deine Familie, damit Menschen zu dir Vertrauen gewinnen und über diese Brücke am Ende zu Gott Vertrauen gewinnen. Das Vertrauen zu Gott ist eine Frucht im Leben eines Menschen, die definitiv bleibt. Wenn ihr an diese Aussage im 2. Korintherbrief denkt, wo Paulus schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, ist unsere Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir kurz uns zurückerinnern, das Paradies wurde zerstört durch Nichtvertrauen, durch Misstrauen. Dadurch kam der Bruch, dadurch kam der Sund, dieser Graben, der nicht einfach so überbrückbar ist, jedenfalls von uns nicht. Vertrauen, das ist ganz logisch, durch Misstrauen zerstört, durch Vertrauen, durch den Glauben an Gott, der drückt sich aus, das Vertrauen, unser Vertrauen drückt sich im Glauben an Gott aus, wird das wiederhergestellt, was verloren schien. Auch in diesem Johannesevangelium steht, damit alle, die an ihn glauben, das heißt alle, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. durch Misstrauen zerstört, durch Vertrauen wiederhergestellt. Frucht, die bleibt. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, das hört sich ja theoretisch alles ganz gut und logisch an, aber wie geht das praktisch? Ich behaupte mal, jedenfalls, vielleicht ist das ja auch nur in Braunschweig so und bei euch gar nicht. Ich behaupte mal, dass wir in Gemeinden so ein bisschen Gefahr laufen, ein bisschen doll Gefahr laufen, uns auf unser Innensystem zu konzentrieren. Wir sind gerne hier zusammen unter uns, wir haben Kleingruppen, wir haben Programme, wir haben was für Frauen, für Jugend, für Männer, für Kinder. Deswegen ist das für euch hier eine ganz super geniale Zeit, wo ihr diese Programme, die ihr vielleicht hättet, mal so runterfahren müsst und vielleicht eine ganz tolle Chance habt, euch mal in eurem Herzen und eurem Sinn auf das zu konzentrieren, was Gemeinde auch wesentlich ausmacht. Es ist nämlich nie von Einladen und lasst die Leute zu euch kommen die Rede, sondern es ist immer von Hingehen die Rede. Es ist von Licht und Salz die Rede, davon, dass wir mutig mitten im Leben in unserer Gesellschaft stehen können, keine Angst haben müssen vor irgendwelchen Einflüssen, die vielleicht uns überwältigen könnten. Denn hallo, wer ist denn der, der in uns ist? In diesem Bild von den Aussätzigen, Jesus umarmt den Aussätzigen. Jesus sagt nicht, komm mir nicht zu nah, sonst stecke ich mich an. Christus in dir. Du hast völlig zu Recht, kannst du allen Mut der Welt haben, durch Christus in dir, durch den Heiligen Geist in dir, mitten im Leben der Menschen, die dich umgeben, zu stehen und Beziehungen zu bauen zu diesen Menschen. Wir neigen ein bisschen zur Weltflucht. Ihr nicht, wir in Braunschweig. Wir neigen zur Weltflucht. Wir haben gar nicht so ein Problem damit, ganz weit rauszugehen in fremde Länder, wirklich interkulturelle Missionen. Damit haben wir gar nicht so ein Problem. Aber in unserem eigenen Umfeld sind wir verschüchtert, würde ich sagen. Da sind wir ängstlich. Ganz schnell wieder rein ins Gemeindesystem, da sind wir sicher und wir laden sehr gerne Leute ein zu uns, in unsere Welt sozusagen. Und es ist ganz schwierig, das so umzudrehen wieder und das Herz mal wieder zu öffnen dafür, dass Jesus eigentlich sagt, so wie er es ja selber auch gemacht hat. Er war einfach ein Teil des jüdischen Lebens in seiner Zeit. Komplett, bis er 30 Jahre alt war, war er ein junger Mann, erst ein Kind, ein junger Mann, der komplett im Leben der jüdischen Gesellschaft gelebt hat. Übrigens scheinbar ziemlich unauffällig, bis auf die Geschichte da im Tempel, wo er nicht mit seinen Eltern wieder mit nach Hause ging. Scheinbar ziemlich unauffällig, denn es gibt gar keine Berichte von seinem Heranwachsen, von seiner Jugend. Es steht nur irgendwo mal, dass er Wohlwollen hatte oder in diesem Sinne Wohlwollen bei Gott und den Menschen. Also er lebte unauffällig, eingegliedert als Teil seiner Gesellschaft, ganz selbstverständlich. Und von ihm ging dieses Leben aus. Und deswegen sind auch, glaube ich, diese Abschiedsreden so eindrücklich, weil er seinen Jüngern sagt, ich bin auf jeden Fall bei euch, durch den Geist Gottes, den ich euch schicke. Ihr seid versiegelt in euren Herzen, ihr habt eine sichere Zukunft. Ich lasse euch meinen Frieden hier und ich schicke euch den Tröster, den Heiligen Geist. Aber ich sage euch, bleibt an mir dran und dann geht ins Leben und baut Vertrauensbeziehungen. Bringt Frucht, die bleibt. Lasst Leben ausstrahlen von euch. Du darfst dir jeden Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst oder auch nicht vor dem Spiegel stehst, klar machen, du bist Kind Gottes. Du bist hineingeboren in die Gemeinde Jesu. Das gibt ja auch Sicherheit. Das ist deine Basis sozusagen für dein geistliches Leben. Du bist Vertreter Gottes auf dieser Erde. Du bist ein Mensch des Vertrauens für Gott. Und deswegen kannst du die Menschen um dich herum lieben, wie Christus es tut. Du kannst für sie da sein, wie Christus es tat. Du kannst sie wertschätzen, das ist übrigens auch in dieser Gesellschaft ja gar nicht so geläufig, das fällt nämlich total auf, wenn du auf einmal Menschen Wertschätzung entgegenbringst und eben nicht in dieser Ellbogenmentalität unterwegs bist. Und du kannst Verantwortung tragen, da wo du bist. Als Mutter kleiner Kinder in Spielkreisen, als Eltern in Elternvertretungen, in der Schule, in der Elternschaft, gegenüber Lehrern, Kontakt pflegen, egal wie auch immer in deiner Berufswelt. Du kannst Verantwortung tragen, da wo du bist. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe mir euch ausgesucht, weil ich wusste, du sprichst dir mein Vertrauen aus. Du sprichst mir, sagt Jesus zu dir, dein Vertrauen aus. Und Jesus möchte dir heute Morgen auch sagen, ich vertraue dir auch. Ich vertraue dir die Menschen deines Umfeldes an. Und du darfst mutig da reingehen, Leben verbreiten. In Jesu Namen. Amen.